Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jetzt bist du 36, sagt meine Mutter am Telefon. Was gibt es Neues? Zwischen zwei Lungenzügen gebe ich ein Kurzupdate und nenne einen Mannschaftsfototermin beim neu gegründeten Baseballclub letzte Woche meine erste größere Sportgeschichte. In einem langsam beginnt es zu laufen Ton erzähle ich außerdem vom Beobachter als einem Sozialforscher aus der Hauptstadt und dass ich Teilnehmerin einer Studie über Lebensverhältnisse bin.
Es ist ein Generationenporträt, ein Text über die Mitdreißiger, über prekäre Arbeits- und Wohnbedingungen, über Vereinsamung. Eine Ich-Erzählung, bei der die Hauptfigur an einer soziologischen Studie teilnimmt. Und plötzlich steht da ein Schrank. Dieser Text, vorgetragen vor der Jury für eine der renommiertesten Literaturauszeichnungen des deutschsprachigen Raumes. Und dann zitiert einer der Juroren Tschechow und sagt, Menschen, die Recht haben, schreiben schlechte Bücher. Fügt dann hinzu, dass die Autorin gar nicht recht haben wolle. Die Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2019 steht fest, ihr Text sei in jeder Hinsicht gelungen. Seit Mittwoch kämpften 14 Autorinnen und Autoren im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur im Klagenfurter ORF-Theater um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Die 33-jährige Österreicherin Birgit Birnbacher hat ihn mit Der Schrank gewonnen. Und über den Text spreche ich jetzt mit der Autorin selbst. Herzlichen Glückwunsch, Frau Birnbacher. Hallo.
Hallo und vielen herzlichen Dank.
Wie geht's Ihnen denn jetzt?
Ja, es ist nach wie vor sehr überwältigend, die Situation im Moment. Ja, bewegend und überwältigend.
Wie
ja.
viele Hände haben Sie schon geschüttelt?
Sehr, sehr viele. Aber es ist natürlich auch etwas sehr Schönes. Und ich bin froh, dass noch meine Kolleginnen und Kollegen hier sind und mich noch ein wenig umgeben können auch und wir das auch gemeinsam jetzt noch genießen können, ja.
Lassen Sie uns über Ihren Text sprechen. 2016, da haben Sie einen Debütroman geschrieben, Wir ohne Wahl. Und das war auch ein Generationenporträt. Damals ging es um Leute etwas jünger, die aus Langeweile Drogen nehmen, aus Dummheit eine Tankstelle überfallen, die so in Straucheln geraten. Und auch dieser Text, der wurde ja, genau wie jetzt der Schrank, für diese authentischen Figuren gelobt. Wer sind Ihre Vorbilder für diese Charaktere? Woher kennen Sie die?
Ja, ich denke also, dass wir die alle kennen aus unserem Leben und ich habe immer schon eine besondere Vorliebe gehabt für die Alltagssprache der Menschen und es hat auch zum Beispiel im Soziologiestudium zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehört, gesprochene Sprache zu transkribieren, weil ich immer gefunden habe, die hat einen besonderen, für mich literarischen Sound, Begleitsound und es ist unschlagbar, wie Menschen auf natürliche Weise aus ihrem Leben erzählen. Das finde ich schon sehr, sehr, hat für mich immer einen großen sprachlichen Wert gehabt und ich versuche immer, den auch einzubauen in meine Arbeit.
Im Leben der Frau in ihrem Text, der Schrank, taucht ein, wie es heißt, Beobachter auf, der offenbar von staatlicher Stelle geschickt wurde. Was ist denn dessen Auftrag?
Der Auftrag des Beobachters ist, er kommt von der Uni und er interessiert sich für die Einkommens- und Lebensverhältnisse und Wohnverhältnisse dieser Menschen in diesem Viertel, in diesem Gebiet, macht auch diese Studie an unterschiedlichen Orten der Stadt und verschiedenen Städten. Und weshalb er mir so wichtig ist in diesem Text, ist, weil ich einfach, also das große Thema des Textes ist ja die Erosion der sozialen Mitte. Und das noch größere, wenn man so möchte, ist der Rechtsruck in Europa eigentlich. Und diese, wenn man sich mal anschaut, wer eben diese Rechtswähler sind und wie die sich zusammensetzen, dann kommt man ja zwangsläufig immer auf prekäre Lebensverhältnisse. Und daran hat mich aber dann sehr interessiert, dass einfach diese sich nicht mehr nur beschreiben lassen durch zum Beispiel Zugewanderte, die jetzt eben im Paketdienstservice arbeiten, sondern eben längst auch Einzug gehalten haben ins akademische und künstlerische Milieu. Und diese unterschiedlichen Seiten des Prekariats sind halt durch Wohnverhältnisse meiner Meinung nach gut darstellbar, weil jemanden, dem das Geld zum Wohnen fehlt, diese Menschen können ja aus vollkommen unterschiedlichen Milieus eigentlich stammen, vereinen sich dann aber zu einem und demselben, indem sie in derselben Gegend wohnen. Und das war für mich einfach das Reizvolle an diesem Text und darum habe ich mich auch eines Wohnhauses bedient, ja.
Und in diesem Wohnhaus, diesem Mehrfamilienhaus, im Treppenhaus, steht auf einmal ein Schrank, der steht da. Was hat's mit dem auf sich?
Ja, also der Schrank, den habe ich gewählt, um diese Ebene des Arbeitsprozesses mit hineinzubringen, dieses Handgemachte, dieses von früher, ein Stück für die Ewigkeit. So, dieses etwas, meiner Meinung nach, etwas aufdringliche Mittel, das habe ich halt einfach gebraucht, weil es mir so wichtig war, dass es eben auch um Produktionsverhältnisse im weitergeführten Sinne geht. Ja? Also dieser Schrank, in dem die Frau dann am Ende verschwindet, der soll ja kein Abgesang sein jetzt an neue Zeiten oder so ein früher war alles besser Programm jetzt darstellen, sondern es war mir halt auch wichtig zu zeigen, okay, wir integrieren diese Vergangenheit, die wir alle haben. Wir haben eingesehen, es gibt diese Erosion einer, wenn man so will, Arbeiterschaft, die gibt es in diesem Sinne nicht mehr, aber gleichzeitig sehen wir, es gibt neue Formen der Arbeiterschaft, ja, und es gibt neue Formen der neuen Arbeit. Und deshalb muss es aber nicht bedeuten, dass früher, als alles noch selbst gemacht wurde, alles besser war, ja? Sondern es kann ein gleichzeitiges Gefangensein in diesen Bedingungen geben, aber auch einen großen und starken Willen und deshalb auch dieser meiner Meinung nach schon lebensbejahend gemeinte Schluss.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf den Schluss. Aber jetzt haben Sie schon angesprochen, dass dieser steigende Rechtspopulismus, diese Veränderungen in Europa Ihr großes Thema sind. Jetzt ist Ihr Text aber sehr still, sehr bescheiden. Hatten Sie nicht die Furcht, dass der vielleicht einfach untergeht, trotz dieses wichtigen Themas?
Ja, doch. Das hätte ja auch ganz leicht passieren können. Also natürlich, das ist ja dann auch immer... Wie das dann wahrgenommen wird, das hat man ja dann, zumindest ist das mein Gefühl, nicht in der Hand. Ja. Also ich bin wirklich der Meinung, es hätte auch ganz leicht ganz anders laufen können und ich habe mir auch Sorgen gemacht, ob ich überhaupt verstanden werde damit. Ja.
Dieses Bescheidensein, ja. Sich klein zu machen, ist ja auch ein Teil der Protagonistin selbst, also sie selbst handelt ja so.
Ich finde jetzt die Protagonistin eigentlich gar nicht so bescheiden, ich finde das eher... ein wenig flirrend, wie sie sich ständig darum bemüht, alles so unten und so klein zu halten, so im Sinne von, es ist gar nicht so schlimm. Ja? Mhm. Aber es ist eigentlich total schlimm, was sie da macht, ja? Weil sie halt überhaupt nichts aus ihren Gegebenheiten macht. Ja? Sie hat eben diese Möglichkeiten, sie hat eigentlich sozioökonomisch, wenn man so will, betrachtet, relativ viel Glück und ist aber zerfleddert durch diese Möglichkeiten und treibt das so dahin in diesem Block, obwohl sie ja alles vor Augen hat, wie es auch sein kann. Und dieses Schwarz-Weiß dann aufzulösen, das war halt so mein Ziel des Textes. Also ja, aber bescheiden würde ich sie jetzt auch gar nicht so nennen.
Sie verschwindet am Ende im Schrank. Und der letzte Satz, Sie haben eben schon darauf angesprochen, ist, ich möchte singen. Also es ist ein harmonisches Ende. Können wir uns Hoffnungen machen, dass die Generation der Mit-30er, die Sie da beschreiben, am Ende auch singen kann, dass alles gut werden wird?
Ja, also mir war das bewusst, dass es ein sehr riskanter letzter Satz ist aus Beckets Endspiel. Ich habe ihn benutzt, um eben zu zeigen, dass es eben nicht so sein soll, dieses wir verschließen uns jetzt in diesem Schrank und machen die Tür zu und früher war alles schöner und besser, sondern dass es eben genau, wir bedienen uns jetzt dieser Freiheit und wir benutzen sie auch und das wird auch dann schon zu etwas führen, weil wir haben ja alles da, wir haben ja alle die Qualifikationen und die Fähigkeiten und die Ausgangslage und es ist irgendwann vielleicht auch an der Zeit zu sagen, das ist auch gut und schön und jetzt kann auch etwas Kraftvolles kommen, wie es weitergeht.
Wie lange haben Sie denn um diesen letzten Satz gerungen?
Eigentlich sehr, sehr lange während des Entstehungsprozesses des Textes, aber dann, als er da war, war mir gleichzeitig klar, es ist völlig absurd, ihn hinzuschreiben und es ist riskant, aber ich habe es auch mit einer großen Lust gemacht.
Sie haben schon gesagt, es ist ein Beckett-Zitat, aber Sie zitieren ja auch Bachmann selbst, zum Beispiel, in dem die Frau eben in den Schrank verschwindet, in dem Text Merlina von Bachmann, da verschwindet die Frau in die Wand. Sind denn Bachmann und Beckett zwei sehr wichtige Bezugsgrößen für Sie?
Bezugsgröße würde ich das nicht nennen, weil
Vorbilder.
Das ist ein schwieriges Wort. Ja, ich habe ganz viele Vorbilder. Ja. Es ist eher so, dass zum Beispiel dieser Text von Beckett mich immer schon sehr bewegt hat. Und das ist dann so, wenn man so einen für sich selbst so wichtigen Text schreibt, dann macht man halt auch mit sich selber so kleine Späße und gönnt sich das einfach, dass man das dann auch reinschreibt. So. Ja, das sind halt dann so kleine Geschenke.
Ihr Text hat viele Leute daran erinnert, an den Text von Anke Stelling, der bei der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden ist, Schäfchen im Trocknen. Da geht es um ein ganz ähnliches Thema. Inwiefern hat denn die Literatur für Sie die Aufgabe, auf diese konkreten sozialen Probleme dieser Zeit zu reagieren?
Ich bin ja Österreicherin und ich denke schon, dass es halt derzeit in Österreich einfach auch nicht mehr möglich ist, so zu tun, als gäbe es nicht dringende Themen, über die man einfach schreiben muss. Und für mich ist die Zeit einfach vorbei, wo man schreibt ohne politische Aussage oder ich möchte jetzt nicht mehr, so wie am Beginn meines Schreibens eigentlich, nur um des Schreibens willens oder nur um des kreativen Ausdrucks willens oder nur wegen der Sprache zuliebe, sondern ich möchte eigentlich jetzt schon mehr und ich spüre auch bei Kolleginnen und Kollegen diese Notwendigkeit und da auch eine neue, wenn man so möchte, Dringlichkeit vielleicht, wo wieder mehr politische Themen auch Einzug halten
in, spüren Sie die,
in
auch,
die aktuell entstehende Literatur.
Spüren Sie diesen Druck auch bei den Leserinnen und Lesern in Österreich?
Ich glaube, dass ich davon gar nicht so viel Ahnung habe, was wirklich gelesen wird und was nicht, weil der Bereich, in dem ich mich bewege und die Freunde in der Literaturszene, die ich habe, die verkaufen ja alle keine Bestseller. Ja? Also die Frage der Leser ist ja sehr, sehr wichtig, aber das ist halt, also da, wo ich spiele, ist das noch nicht die wichtige Frage.
Jetzt bekommen Sie aber sehr viel Aufmerksamkeit nach Ihrem Gewinn heute. Wollen Sie aus Ihrem Text jetzt auch einen Roman verfassen?
Nein, also ich habe ganz bewusst diesen Text als abgeschlossenen Text für Klagenfurt hier präsentiert, weil ich die letzten 4 Jahre schon an meinem Roman schreibe und es einfach ich habe mich das schlichtweg nicht getraut, hier einen Roman zu präsentieren. Ich hätte mir das nicht nehmen lassen. Meine ganze Arbeit der letzten Jahre hängt da drin. Und wenn es dann nicht gut läuft, dann ist man am Ende vielleicht seiner Jahre entmächtigt. Und das wollte ich so nicht.